Hoshi, ich ertrag das nicht mehr.
Was trägst du nicht?
Die Weltnachrichten machen mich fertig.
Bist
und
du da
nicht
immer
mal
noch nicht
meine
drüber
Baustelle
weg?
und nicht mal meine Baustelle, nicht mal die lenkt mich adäquat ab. Kannst du dir das vorstellen?
Hast du dir das Zeitunglesen immer noch nicht abgewöhnt?
Nein, dann bist du den ganzen, du kennst das doch, du bist den ganzen Tag dann auf der Baustelle, dann umwirfst dein Haus, gehst nicht aufs Handy, ne, ans Handy, zum Handy, du weißt, was ich meine?
Ums Handy herum.
Wie um den Marterpfahl, ne? Nein. Und dann setzt du dich halt nach getaner Arbeit, setzt du dich halt abends hin und willst so ein bisschen, was weiß ich nicht, Instagram und so weiter, und dann wird dir da die geballte Scheiße vor den Latz geknallt und du denkst dir einfach nur, boah, geht doch einfach weg. Ich habe letzte Woche versucht, mein Facebook zu löschen, weil es ja immer schlimmer wird, ne? Vergeht ja nicht einen Tag, wo du dann irgendwie die Seite öffnest und dir werden irgendwelche rechtsradikalen Webseiten empfohlen oder Gruppen empfohlen, obwohl du das eigentlich alles gar nicht willst, weil jemand in Amerika das so möchte. Und dann wollte ich das löschen und dann sagt er, ja, kannst du gerne machen, aber dann werden auch deine Band-Accounts deaktiviert, die damit verknüpft sind, ne, und dein Podcast-Konto und
richtig geil.
Ja, also
Richtig
im Endeffekt
geil.
kann ich mir jetzt eigentlich ein Ausweichkonto erstellen, mein altes löschen. Vielleicht erstelle ich mir einfach ein neues und nenne das Willy Wenker oder sowas.
Sucht jetzt schon mal, liebe Zuhörer, Willy Wanker. Willy Wanker. Man könnte auch sagen, das ist der Stefan Schüttler sozusagen.
Scheiße.
Mal gucken, ob der schon reserviert ist auf Facebook. Sonst kannst du den nehmen.
Hoshi, das war ein Homerun. Du hast wirklich, du hast ihn versenkt.
Also, ich habe vorhin noch ein paar andere Alliterationen zu einem, den Schleuder Stefan und so.
Ah, schön. Klasse. Ja, herzlich willkommen bei Rost und Stahl, dem Pleitenpech und Pannen Podcast. wie gesagt, Hoshi, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und vergeht ja nicht ein Tag, ne, wo du schlechte Laune kriegst, wenn du das anmachst. Und ich bin froh, dass ich mich mittlerweile wieder mit dir in Musik versenken kann. Und da ist ja auch die letzten Wochen so einiges dabei gewesen. Wenn wir demnächst mal wieder eine richtige Folge miteinander machen, wo wir dann den ganzen Kram adäquatest besprechen, dann da freue ich mich schon drauf. Ne? Ich habe gerade festgestellt, dass mein alkoholfreies Bier alle ist. Ich weiß nicht, ob ich mir noch einen Kanal aufmache. Warte mal eben ganz kurz. Also irgendwie, ich laufe hier gerade mal quer durch mein noch nicht fertiges Wohnzimmer. Hoffentlich bricht die Verbindung nicht ab.
Falls ihr euch fragt, warum der Stefan sich so super gut anhört, das liegt daran, dass er gerade über seine AirPods aufnimmt, weil er in seinem voll ausgestatteten Heimstudio zu Hause gerade kein Obdach findet.
Also ich habe meinen Resturlaub genutzt, um, ich sag mal, die Baustelle voranzubringen, damit wir hier mal in 2 Monaten einziehen können.
Ne?
Und
das halte ich immer noch für optimistisch, aber.
Ja, mal gucken. Nächste Woche kommt der Fliesenleger. Ne? Heute habe ich das Gäste-WC trocken verbaut, sage ich jetzt mal, ne?
Okay.
Ja. Schön da die Glaswolle reingestopft. Und
das hast du alles in den 2 Stunden vor unserer Aufnahme gemacht, oder?
Nein, ich bin noch schon seit heute Morgen um 9 auf der Baustelle.
Ach,
und wir haben jetzt, um das jetzt mal zu Protokoll zu geben, wir nehmen gerade um 20 Uhr auf und ich bin seit 9 auf der Baustelle. Zwischendurch habe ich mal was gegessen, ansonsten. Ja, und jetzt sitze ich gerade in meinem unfertigen Wohnzimmer, weil ich schon Internet habe. Das ist ja ganz wichtig, ne? Haus ist noch nicht fertig, aber Internet ist da. Im Endeffekt mache ich das, ne, Hoshi, du weißt das ja, die anderen wissen es vielleicht noch nicht, aber wir wohnen ja momentan bei meiner Mutter im Keller und ich habe halt keine Möglichkeit, abends aufzunehmen, weil die Kinder schlafen. Ne? Und es ist dann eben, ich sag jetzt mal, mein Ausweich-Location, die es mir dann ermöglicht, das dann doch zu tun. Und
nächstes Mal nimmst du ein ordentliches Mikro mit, brauche ich das hier nachher nicht durch die KI jagen.
Also,
aber man
ich find, man kann das ja mal ein paar Wochen ertragen, bis ich dann wieder mit dem richtigen Telefon
heule. Das werden die lieben Hörer auf jeden Fall. Da bin ich mir 100%ig sicher. Ich wollte nur für Transparenz sorgen, nicht, dass wir nachher Zuschriften kriegen von wegen, was ist denn mit dem los? Dann kann er nicht mal den Finger aus der Nase nehmen beim Sprechen oder so. Nein, es ist den Umständen geschuldet, liebe Hörer. Und Ja, Stefan, den Umständen geschuldet, dass wir hier auf einem Montagabend um 20 Uhr zusammensitzen und reden, ist auch, dass wir gleich noch ein schönes Gespräch führen werden.
Oh mit ja, einer da freue ich mich schon drauf.
Mit einer Band, die es schon sehr lange gibt, nämlich seit über 20 Jahren. Und das ist die Band Cadaveric, die sich häufig verändert hat in ihrer Karriere und die vor nicht allzu langer Zeit, Anfang des Jahres, ein neues Album rausgebracht haben. Ja, Stefan, du hast die ja lange begleitet, ne, in ihrer doch langen ja, Karriere.
Also in der Zeit aus guten Bekannten sind wirklich Freunde geworden und ich freue mich ehrlicherweise darauf, vor allen Dingen, weil das Album, was wir dann besprechen werden, genau das anspricht, worüber ich mich hier gerade beschwert habe, nämlich das, was gerade in der Welt los ist. Ja, dass die Menschheit sich mal wieder selbst zerstört und ist ein wichtiges Thema, ist ein ernstes Thema, aber dadurch, dass die Band das Album jetzt aufgenommen hat, natürlich auch ein Stück weit Verarbeitung und ich bin einfach mal gespannt, was die Jungs uns so erzählen haben.
Ja.
Und ja, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich sagen, dann holen wir sie doch jetzt mal dazu.
Wollen wir sie mal anrufen?
Wollen wir sie reinlassen?
Alles klar, ja, lieber Hörer, dann würde ich sagen, wir beide verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns in wenigen Sekunden gleich direkt wieder, aber dann mit insgesamt sind wir dann zu viert. Ja, wir haben zwei Interviewpartner, genau. Ja, viel Spaß damit und ja, ansonsten, Stefan, wir hören uns.
Ja, tschüss. Lasst uns
der Metal Podcast.
Ja, und dann begrüßen wir doch den Niklas und den Frank von Cadaveric. Hallo Leute, wie geht's euch?
Hi, uns geht's gut. Sehr gut. Bisschen kalt draußen sonst.
Aber ihr sitzt doch drin, oder nicht?
Sind Musiker. Die sitzen draußen unter der Brücke.
So ist es.
Wo erwischen wir euch denn? Wo erwischen wir euch gerade? Wovon halten wir euch ab? Wobei stören wir gerade?
Ich schneide gerade ein Urlaubsvideo.
Ja, wir waren sogar zusammen im Urlaub.
Ja, ne? Genau, von unserem gemeinsamen
Urlaub. Oh, warte doch.
Wir waren in China.
Ei, wow. Das ist jetzt auch nicht so ganz alltäglich. habt ihr da irgendwie,
aber großartig.
Habt ihr da irgendwie so persönliche Bezüge oder einfach so?
Ja, diverse Geschäftsbeziehungen, ne? Nein. Also, wir haben uns gedacht, in die USA zu reisen ist ja nicht mehr so sicher. Also gucken wir uns mal China an und haben es auch nicht bereut. Ne? Also schon mein Fakt. Und genau, Nibi, du machst ja gerade ein Video und das kommt auch bald online auf YouTube.
Ja, ich schneide schon immer irgendwie unsere Urlaube, schneide ich immer schon schöne Videos von zusammen. Und mich hat es ein bisschen gestört, dass ich die nie veröffentlichen konnte. Jetzt haben wir uns im Urlaub mal einigermaßen benommen und jetzt kann ich das auch mal online stellen bei YouTube.
Das heißt, eigentlich machen krass, wir gar ne, kein Metal mehr, sondern Reiseblog.
Ja. Aber ist schon irgendwie krass, dass man den Chinesen mittlerweile mehr über den Weg traut als den Amis, ne? Ganz komisch.
Ja. Also. Ist so.
Ja.
Also, gutes Urlaubsland würde ich echt wirklich empfehlen.
Ja, cool. Und jetzt haben wir euren Namen ja tatsächlich schon erfahren, aber vielleicht könnt ihr uns ein bisschen was erzählen, was ihr bei Cadaveric, der Band, um die es hier heute gehen soll, so macht. Was treibt ihr da so? Also,
und vor allen Dingen, warum sind die anderen nicht dabei? Die
genau.
Da müsst ihr schon die anderen fragen.
Es war ja schon schwer genug, jetzt zwei Leute ums Mikrofon zu versammeln. Ja, ich bin Niklas, ich bin der Sänger und Gitarrist und auch überwiegende Songwriter.
Genau, ich bin Frank, ich bin der Schlagzeuger.
Und wir machen das seit 2003, 2004, also wir sind schon echt super lange dabei eigentlich. Und ja,
haben jetzt. Und damit wäre der ganze Platte. Bewerbungsbogen an Fragen beantwortet.
Ja, ich hatte auch
den
nicht
Rest mal ChatGPT fragen.
Ich hatte auch nicht schlecht geguckt, als ich ein bisschen so nach euch recherchiert hatte, aber 2003, das ist echt lang. Ihr seid jetzt ja auch noch nicht so schrecklich alt. Also war das irgendwie ein Schülerband oder so, oder wie ist dazu gekommen?
Ja, wurde nicht von der Schule initiiert oder sowas, aber wir haben uns zu Schulzeiten gegründet, ja. Wir haben damals gedacht, dass Metal, gerade so härterer Metal, wahrscheinlich gar nicht so schwer ist und die Leute wahrscheinlich nur leer machen und haben dann uns Instrumente gekauft und versucht, eine Band zu gründen. Tatsächlich ohne, dass irgendjemand irgendwas spielen konnte. Das kam dann erst.
Und dann habt ihr das quasi zusammen geübt und gelernt.
Genau.
Geübt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ne? Aber genau, wir sind eine Schülerband gewesen. Das heißt, wir standen früher im Kunstunterricht, während die anderen irgendwas gezeichnet haben, standen wir hinten an dieser Schneidemaschine und haben dann bei Frau Eichbückmann unsere Demos geschnitten.
Krass. Also ich kann mich erinnern, ich habe euch, glaube ich, das erste Mal, war das 2006 oder 2007, in Dienstlaken in so einem kleinen Pub habe ich euch live gesehen.
Ja.
War das 2006 oder 2007? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Das weiß ich auch nicht mehr, aber ich erinnere mich an die Show.
Aber es ist 20 Jahre her, ist das nicht krass?
Ja.
Ja. Das und da konntet ihr auf jeden Fall eure Instrumente schon spielen. So ein bisschen.
Ja, man munkelt sogar besser, als wir heute unsere Instrumente spielen.
Stefan, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen gespoilert. Du hast sie in Dienstlaken gesehen. Wo können wir euch denn geografisch verorten? Ich weiß es, aber die Hörer nicht. Und das würde ich euch gerne noch als Teil der Selbstvorstellung überlassen.
In Wesel haben wir uns gegründet. Also wir sind alle in Wesel zur gleichen Schule gegangen. Und genau, da haben wir uns gegründet und mittlerweile leben wir so ein bisschen im Ruhrgebiet verstreut.
Das heißt, ihr seid auch noch in der gleichen Besetzung unterwegs wie damals, ist das richtig oder?
Passt, es gab einen wesentlichen Line-Up-Wechsel, da hat uns unser Keyboarder Marcel 2010, glaube ich, verlassen. Und da ist dann der Hannes oder Han zu uns gekommen, mit dem wir zu dem Zeitpunkt aber auch schon jahrelang befreundet waren.
Aber seitdem quasi unverändert.
Ja. Ansonsten unverändert, ja.
Krass.
Ich habe noch gesehen, also die Enzyklopädie Metallum verrät mir, dass es noch eine Jenny gab 2004 kurz, aber war das mehr so jetzt für mal live oder?
Also das ist ja Insiderwissen, das habe ich ja noch nie gehört.
Muss euch nur googeln.
Der Enzyklopädie. Ja. Ja, das stimmt. Für so ungefähr 4 oder 5 Proben hatten wir tatsächlich eine Sängerin, die Jenny. Genau. Das hat dann aber nicht so geklappt, weil wir waren ja so asoziale, blöde, unerfahrene Jungs und ja.
Und die, die konnte schon Mozart auf dem Keyboard spielen oder was?
Ja, ich glaube, die war ehrlich gesagt, die war ja eher so punkig eher drauf und so. Ne?
Ja, die kam so, glaube ich, aus Punk. War die Freundin von Schulfreundinnen von uns und ihr macht doch jetzt eine Band, die kann singen, wollt ihr nicht mal zusammen was machen? Und dann ist da aber nicht so wirklich was draus geworden.
Also Grüße gehen raus an Jenny.
Ich weiß nicht mal mehr den Nachnamen.
Laut Enzyklopädie Metallum aber auch danach nicht mehr in Erscheinung getreten. Also war die Karriere recht kurz und auch nur bei euch.
Die Metal Archives, die sind ja wirklich ein Überwachungstool. Das ist ja krass.
Ja, das ist krass, ne? Wie schnell die da teilweise sind.
Das?
Ja, das frage ich mich auch.
Vielleicht Jenny.
Also ihr wurdet geedit von Parasite Lost auf jeden Fall schon 2005.
Wow.
Ich nehme mal an, es war dann wohl Parasite Lost. Keine Ahnung, wer sich dahinter versteckt.
Grüße gehen raus an Parasite Lost.
Ich sag mal, jetzt nicht auch noch bei Metal Flirt nachrecherchieren, bitte. Ne?
Ja, Jungs. Warum haben wir euch heute hier? Ihr habt ja eine neue Scheibe rausgebracht. Richtig?
Ja.
Scheibe würde ich jetzt nicht direkt sagen.
Stimmt. Ein neues Band.
Ein neues Band?
Eine Kassette?
Ja. Genau.
Also ist es tatsächlich nicht als CD oder?
Nee, also tatsächlich.
Ah, krass. Gut, ich meine, wie jeder gute Metaller heutzutage höre ich das natürlich nur bei irgendeinem großen Streaming-Dienst sowas. Deswegen aber krass, also tatsächlich als Kassette, das ist spannend. Zumal, wenn man sich, also wir reden gerade über die Erde 666, die aktuelle Platte, und wenn man sich das Artwork anguckt, hätte ich jetzt auch eher auf Platte oder CD getippt, um ehrlich zu sein.
Ja, bietet sich an, weil es so rund ist, ne? Aber ja, nee, tatsächlich haben wir uns für eine Kassette entschieden, einfach weil es das ausgefallenere Format ist. Auch ein ganz schönes Format ist, wie ich finde. Es klingt ein bisschen weicher, wie ich finde. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, der Konsument hört ja heutzutage seine Musik nicht mehr von CD oder von Schallplatte. Die meisten Musik wird ja halt über Streamingdienste konsumiert. Insofern ist das ja nur ein oder überwiegend ein Vehikel für Leute, die uns unterstützen wollen, dass die ein cooles Produkt im Gegenzug bekommen. Und ich denke, da ist eine Kassette halt insbesondere deshalb cool, weil es eben so ausgefallen und eher selten heutzutage ist.
Frankie hatte mir das ja netterweise zugeschickt und ich habe es dann auch super fröhlich erfreut ausgepackt und habe dann gedacht, geil, nice. Und dann diese Kassette gesehen, habe ich total kaputt gelacht. Und dann hatte ich da so einen vor sich hingekritzelten, wie von so einem Schreibblock, Zettel dabei. Und dann habe ich online gesehen, dass ihr in jedes Paket irgendwas anderes reingepackt habt. Irgendjemand hat auch Donald Trump als Foto dabei gehabt. Ist das richtig?
Ja, wir haben alte Bildzeitungen genommen und die dem besten Zweck, den diese Zeitung erfüllt, zugeführt, nämlich als Verpackungsmaterial.
Sehr gut. Wir
haben darin dann die Tapes eingewickelt. Man kann Tapes bestellen, dann sind die normalerweise einzellofaniert, also mit Plastik umwickelt. Da haben wir gedacht, das ist ein bisschen blöd. Und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir doch einfach Müll.
Das heißt, die Bild-Zeitung hat natürlich ihren Zweck erfüllt, und zwar zu triggern. Ja, also wir reden gerade über die Bild und nicht über das tolle Artwork, was da noch beiliegt in dieser Box. Hätten wir uns vielleicht mal anders überlegen sollen.
Ich würde ganz gerne aber noch mal ganz kurz bei dem Format bleiben, weil ich meine, naheliegend wäre jetzt ja LP, wenn schon für Sammler, weil das ja schon so eher, glaube ich, verbreitet. Wobei andererseits, ich kenne auch einige Sammler, die auch gerne Tape sammeln. Ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, dass Stefan, nachdem er das Ding ausgepackt hat, erstmal dann auf irgendeinen Online-Shop gehen musste und sich ein CD-Deck bestellen musste.
Nee, ich habe die ausgepackt, habe mich gefreut und dann leider direkt Spotify angemacht.
Okay, das ist natürlich eine Alternative.
Und weil ich dann dachte, ja, vielleicht wollen die Jungs ein bisschen was verdienen, habe ich dann auch Qobuz oder Qobuz oder wie die App heißt, angemacht, damit ihr ein bisschen mehr Geld kriegt. Großstream.
Und, nein, vielen Dank dafür, es ist angekommen.
Das musst du mir gleich nochmal, das musst du mir erklären. Was ist das Qobuz? Das kenne ich nicht. Was tut das?
Das ist eine Streaming-App, die den Künstlern mehr Geld ausschüttet als Spotify, ihre Gelder nicht in irgendwelche Waffenfabriken oder Forschung steckt und ja, die teste ich gerade parallel.
Ah, okay, ist aber auch ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst.
Also ja, ist Spotify ein bisschen teurer als Spotify. Okay. Ich glaube, 3 Euro teurer als Spotify. Ich überlege gerade, hat aber eine deutlich bessere Übertragungsrate. Also wenn Spotify sagt lossless, hört sich das bei weitem nicht so gut an wie bei Qobuz.
Ah, okay, cool.
Ja. Qobuz sagst du, kenne ich gar nicht.
Oder Qobuz.
Ja, wir ne? Ja, das habe ich schon mal gelesen.
Qobuz. Wir können es ja mal in die Shownotes packen, wenn wir daran denken, ja. Dann machen wir mal einen Link rein. Ja, genau, aber ihr wolltet ganz gerne über das Artwork reden, da möchte ich auch ganz gerne drüber reden. Was sehen wir denn da drauf? Also ich versuche es mal zu beschreiben. Wir sehen Boden, wir sehen Hände und wir sehen eine, ich würde sagen, zerbrochene Fliese. Was ist das? Klärt uns auf. Und wessen Hände sehen wir da?
Also kurz zur Genese des Artworks. Wir leben ja im Zeitalter von KI, ne? Und dann war für uns aber relativ schnell klar, dass wir nichts mit so einem generativen Modell machen wollten, sondern ehrlich gesagt, jetzt, da man halt alles per Knopfdruck machen kann, finde ich, also kann man es auch selber wieder schlampig selber machen. Also jetzt ist ja alles egal. Das heißt, man kann einfach irgendwas hinkritzeln oder kaputt machen oder irgendwie so. Das heißt, wir haben eben diese Erde 666 als schwarzen Globus auf, was war das für ein Material?
Acryl.
Acryl, Glas gedruckt und dann habe ich halt dieses KI-Bild mit einem Hammer kaputt gehauen. Dann haben wir das halt wieder zusammengesetzt irgendwie und genau, Nipi, dein Bruder war noch dabei, hat das professionellst fotografiert. Und genau, die Hände waren dann...
Ich glaube, die sind von Han und Olli.
Zufällig mit im Bild, ne?
Ja, ich glaube, die haben die ausgerichtet und da wurde schon mal ein Foto geschossen und dann dachten wir, das ist eigentlich voll gut. ja, die Grundidee war auch so ein bisschen, wo Frank das gerade auch mit diesem KI-Slop und sowas irgendwie erwähnt, dass wir irgendwie was sehr Haptisches haben wollten. Also es sollte nach etwas aussehen, was man anfassen kann. Es sollte sich wirklich anfühlen wie oder aussehen wie etwas, was ein Gefühl auslöst, wenn man es berührt. Wegen diese rauen Böden zum Beispiel oder eben auch die Fotografie als Medium oder dann eben auch die ganze Verpackung mit dieser schwarzen Erde drauf, die ja sehr sloppy auch mit der Farbe irgendwie drauf gemacht ist und wenn man da drüber streicht, kann man es spüren. Also wir wollten es irgendwie sehr, sehr haptisch wirken lassen.
Ja. Und das sieht total klasse aus. Ja, wie lange habt ihr da dran gesessen? Wie viele Exemplare habt ihr hergestellt?
Also wir haben 50 Stück gemacht und das war tatsächlich ein bisschen Handarbeit. Also die Kartons, die haben wir selber gefaltet irgendwie. Wir haben die Erden da alle drauf gedruckt und die Beschriftung auf der Verpackung auch selbst gemacht. Und das waren, ich würde sagen, so wenn man alles zusammenhängt, vielleicht so 8 Stunden oder so. Also es hat nicht ewig gedauert, aber das war eine schöne Beschäftigung.
Also kann ich mich jetzt glücklich schätzen, dass ich eine von 50 habe, die dann irgendwann schweineviel Geld wert ist.
Weil wir sie mit unseren Händen gemacht haben, ja.
Kunst.
Also dieser Ansatz, das selber zu machen, das gilt ja auch für die Lyrics. Ne? Also die Lyrics, die hat jeweils ein anderes Bandmitglied halt eben auch in einem bestimmten Stil hingekritzelt. Auch das haben wir dann abfotografiert. Das heißt, wir haben das halt durchgezogen bis zum Artwork der Kassette, das irgendwie von Hand oder mit Fotos selber zu gestalten.
Ist es denn Erde 666 oder Erde 666? Also wenn ich die Lyrics richtig verstehe im ersten Song, dann hätte ich jetzt gesagt 666, aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Ne, es ist 666. Ah, also okay. Die Platte ist komplett auf Deutsch. Da hatten wir auf der Noah schon mal unsere Fühler hingestreckt, auf der Grimm dann nicht mehr gemacht. Und auf der Platte haben wir uns gedacht, na, dann gehen wir mal wieder ins Deutsche. Das ist, das macht es viel interessanter. Also gibt wenig deutschsprachige Bands in diesem Genre. Wobei, da muss man auch wieder fragen, was ist denn dieses Genre? Aber
es ist eine Sache, auf die ich auch gerne, auf die ich wirklich gerne zu sprechen gekommen wäre. Ne? Und dadurch, dass ich euch jetzt schon locker 20 Jahre kenne und eure Genrewechsel mitgemacht habe, nennen wir es jetzt mal so, wie würdet ihr euch denn heute selber beschreiben?
An der Stelle könnte
oder
man
ihr,
jetzt...
Oder wollt ihr von vor 20 Jahren anfangen? Was habt ihr damals gemacht und was macht ihr jetzt?
Ja, okay, also vor 20 Jahren haben wir... Also ich war Children of Bodom, Alex Delaiho Ultra. Ich war ein Riesenfan. Das hat sich dann auch ziemlich deutlich in der Musik niedergeschlagen. Also so skandinavischer Melodic Death Metal mit so einem leichten Black-Einschlag, würde ich sagen. Das Ganze haben wir so verfolgt, ich würde sagen, so bis 2012 zur Noah, die auch noch genau in dieses Melodeath-Schema reinpasst. Dann haben wir mit der nächsten Platte, mit der Grimm, uns so ein bisschen in so düsterere Gewässer gewagt, so ein bisschen mehr Black-Einschlag, ein bisschen rotzigerer Sound. Mit der neuen Platte, ist so ein bisschen Doom-Metal dann da reingekommen und Stoner und so ein bisschen ein etwas rockigerer Ansatz, würde ich sagen. Also es klingt jetzt partout nicht nach Rock, allein schon, weil da quasi kein Clean-Gesang drin ist, also ganz, 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 ganz wenig. Also es klingt jetzt nicht nach Bon Jovi meets Children of Bodom oder sowas. Aber es ist so ein bisschen im Tempo halt runtergegangen und ich denke, das ist so das aktuelle Kapitel, ja.
Das ist lustigerweise fast genau das, was Hoshi und ich heute in unserer Vorbesprechung, wir machen immer eine kurze Vorbesprechung vorher, was wir so grob abgerissen haben. Wir haben einmal über eure Diskografie geguckt und dann haben wir auch drüber geredet, dass es jetzt sehr stonerig ist, sehr doomig und irgendwie so ganz anders, aber dann irgendwie doch auch gar nicht, weil du hast vorhin die Noah erwähnt, die vorletzte Scheibe, genau, von 2012. Ich finde, das neue Album, das nimmt schon hier und da sich eine kleine Inspiration aus den letzten 3 Songs auf dieser Scheibe, weil das war, glaube ich, das erste Mal, dass ihr so ein Konzept auch verfolgt habt damals in Deutsch. Und irgendwie hat mich das streckenweise daran erinnert, auch wenn es natürlich irgendwie ganz krass stonerig jetzt ist auf der neuen Scheibe.
Geh ich voll mit. Das stimmt auch total. Also während wir die Grimm gemacht haben, haben wir so ein bisschen den Songwriting-Prozess verändert. Wir haben früher halt fast mathematisch Songs geschrieben, in Guitar Pro alles programmiert und komplette Partituren geschrieben. Während wir im Laufe des Songwritings zur Grimm angefangen haben, tatsächlich in der am Rechner direkt aufzunehmen und Songs so ein bisschen organischer und lebendiger zu schreiben. Also wir haben uns von diesem unfassbar geplanten Songwriting-Ansatz irgendwie entfernt und haben jetzt etwas Organischeres, etwas. Wir haben direkte Demos quasi eingespielt.
Das heißt, ihr habt euch auch im Proberaum getroffen und habt dann auch miteinander geschrieben oder bist du dann quasi schon mit so halbfertigen Songs in den Raum gegangen und dann habt ihr das geübt und dann gejammt oder wie kann man sich das vorstellen?
Eher Letzteres. Also wir haben noch nie eine Platte so viel Vorfeld irgendwie gejammt und rumprobiert und Parts reingenommen und rausgenommen, aber ich bin schon mit einem einigermaßen fertig klingenden Konstrukt erstmal in den Raum gegangen und habe damit einen Aufschlag gemacht. Also ich schreibe halt unheimlich gerne Songs und dann ist es für mich halt oft halt auch schwer zu sagen, ich schreibe jetzt nur eine Gitarrenspur und dann gucken wir, was wir dazu machen oder sowas, sondern ich,
ja, kann ich gut nachvollziehen.
Es macht mir einfach so viel Spaß, dass ich dann auch mich nicht bremsen kann und dann komme ich meistens schon mit ziemlich fertigen Entwürfen in den Raum, aber die sind dann halt immer noch offen zur Diskussion und können auch gerne verworfen werden.
Das heißt, du musst deinen Schmerz ertragen, dass alle anderen deine Ideen zu einem Großteil dann erstmal auch abschmettern. Aber das ist natürlich auch das erste Sieb, durch das die Ideen dann gehen. Und dann wird natürlich.
Keine 32, 97
Takte. Auch nochmal. Ne? Ja, ja. Also für die Drums kann ich sagen, da habe ich natürlich jetzt bei dem jetzigen Album auch so ein bisschen gestreikt in der Hinsicht, als dass ich gesagt habe, so etwas, was mir wirklich viel zu schwer und viel zu schnell ist, das mache ich einfach nicht. Gucke, dass ich wirklich alles an einem Stück durchkriege. Und auch das hat dann für mich so ein bisschen zum Tempo beigetragen. Wenn ich es jetzt im Nachhinein nochmal höre, muss ich sagen, dass ich vielleicht bei den Aufnahmen sogar ein bisschen zu entspannt war. Also es ist alles so ein bisschen so ein Tacken laid back. Aber weiß ich nicht, ob das auch an.
Nein, also das hört man nicht, denke ich, nein. Also generell ist die Scheibe ja laid back, ne? Die ist ja sehr, ich will nicht sagen entspannt, weil entspannt ist das falsche Wort, aber sie ist langsamer. Ne? Mhm. Wenn man euch von früher kennt, ihr habt natürlich gerne mal einen Partysong reingekloppt, ihr habt sehr viel Ufter, sehr viel Geblaste drin gehabt, war deutlich mehr Death-Metal-Anteil auch drin und wie gesagt, durch diesen Stoner-Einschlag, den das Ganze hat, ist das natürlich deutlich schwerer. Ein bisschen grooviger.
Das finde ich noch ein zweiter Grund. Also ungefähr zu der gleichen Zeit dämmerte uns auch, dass langsame Musik live oft besser funktioniert oder wird bei langsamer Musik zumindest etwas besser funktionieren. Ich glaube, das Phänomen kennt jeder, dass wenn man irgendwie im Kuhrock steht oder sowas und da ballert dann, keine Ahnung, irgendeine Tech-Death-Band 1 Million Noten die Sekunde einem um die
Ohren
und du verstehst halt wirklich überhaupt gar nicht. Und wenn du auf so eine Doom-Metal-Show gehst oder so, wo ein Gitarrenton auch mal irgendwie eine Sekunde oder zweimal stehen kann, da hörst du jedes Detail raus. Das klingt richtig dick und voll und warm. Ich glaube, langsamere Musik übersetzt sich besser auf live und steht uns halt auch
besser, finde ich. Da gehe ich völlig mit. Also das ich kann das jetzt nur auf meine Band, ich sag mal, übertragen. Ich glaube, jede Tap, die wir irgendwie haben, die nehmen wir erstmal 10 BPM langsamer und spielen die dann. Ne? Ja, ganz einfach deutlich.
Ihr habt jetzt auf der aktuellen Scheibe sind 5 Songs drauf, die sich auf 43 Minuten verteilen. Umgekehrt, die 43 Minuten verteilen sich auf die 5 Songs. Der kürzeste Song ist 7 Minuten 10. Das ist schon das ist schon eine Ansage.
Ihr habt eure Pock-Phase erreicht.
Zugegeben, die faden auch sehr, sehr lange aus.
Ja, ja, das stimmt, das ist zum Teil so. Dann habt ihr es geschafft, den dritten Song Nihilist, exakt 10 Minuten, ich nehme mal an, das war Absicht. Habt ihr das Ausfaden da so getimed, oder?
Nee. Tatsächlich nicht.
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, und ihr habt ja jetzt gerade schon relativ viel über den Stil der Platte geredet. Was würdet ihr denn sagen, ist so insgesamt das Thema? Also das ist ja, kann man sagen, da geht ein roter Faden mindestens mal durch, wenn es nicht sogar ein Konzeptalbum ist?
Ja, ich würde sagen, es geht ein roter Faden durch. Ein Konzeptalbum ist es nicht. Der rote Faden ist so ein bisschen diese Idee davon, dass sich Geschichte wiederholt und die Menschheit nichts lernt.
Kriegen wir ja gerade live mit.
Genau, weil man das nämlich gerade eben so spektakulär irgendwie im echten Leben halt gerade sehen kann. Das hat uns natürlich irgendwie dazu inspiriert.
Und ich finde, da war die Noah damals schon so ein bisschen Foreshadowing, ne, damals.
Genau, und die Noah greifen wir auch so ein Stück weit wieder auf. Also das Ende des Anthropozäns und auch Getrümmerfreund spielen so ein bisschen in diesem Post-Noah-Szenario. In der Noah hatten wir die Annahme, dass alle reichen Leute sich ein gigantisches Raumschiff bauen und damit irgendwie auf einen anderen Planeten verpissen, während alle anderen Menschen auf der Erde, die total am Ende ist, verbleiben müssen. Und dann schießen die Menschen, die auf der Erde verbleiben müssen, dieses Schiff mit den reichen Leuten quasi ab. Und man sollte meinen, dann wird die Welt gut, denn die sterben alle bei dem Unglück. Tatsächlich ist es dann, oder stellen wir aber jetzt quasi auf der Platte dann fest, dass sich das gar nicht so entwickelt, sondern es sich neue Tyranneien quasi unter den Überlebenden bilden. Und dieser Getrümmerfreund ist halt einer von denen. Und aus dessen Perspektive ist zum Beispiel auch das Ende des Anthropozäns überwiegend geschrieben.
Ja, das ist
klingt vierte jetzt allerdings so, als wäre dieses, ja, sag du.
Ich wollte nur sagen, das sind der vierte und der fünfte Track, also Getrümmerfreund und das Ende des Anthropozäns, damit klingt das Album dann aus mit dem 11-Minuten-Song.
Ja, so ist es. Klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das von vornherein unser Plan geworden, dieser Bezug zu Noah, der kam so beim Schreiben und das Video, das du, Niklas, geschnitten hast, das wirkt ja auch sehr, sehr, sehr politisch in dem Stil.
Das L666-Video, ja.
Das L666-Video greift die Thematik halt eben auch auf. Tatsächlich war das Ganze am Anfang ein eher, sag ich mal, konfuser und qualvoller Prozess, diese deutschen Texte zu schreiben, vor allen Dingen etwas auf Deutsch hinzukriegen, das erstens nicht peinlich, zweitens nicht nach Rammstein oder nach irgendeinem Nazi-Sprech klingt oder irgendwie so, ne? Sondern da eine eigene Sprache zu finden. Und genau, das Ganze kam dann erst einmal aus, sag ich mal, eher persönlichen Gefühlen auch heraus, wie, was wollen wir jetzt erstmal rauskotzen? Und genau, daraus ergab sich dann dieser Bogen, dass sich die Geschichte irgendwie wiederholt. Und das, obwohl, ne, Erde 666 klingt ja auch ein bisschen biblisch, die Referenz ist auch da, dass obwohl wir Menschen die Apokalypse eigentlich schon erlebt haben. Das heißt, eigentlich müssten wir ja in Valhalla sein und jetzt alle in Frieden zusammen leben. Ja. Wir haben ja gerade gesagt, wir kommen aus Wesel. Wesel ist zu 98% zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, diese Apokalypse, aus der ein Lerneffekt hätte entstehen müssen, das war ja da. Ne? Und trotzdem hat man jetzt halt eben diese neue Begeisterung für Krieg.
Sobald die Generation, die das aktiv erlebt hat und deren Nachfolgergeneration, sobald die langsam aussterben, hast du das genau Gefühl, ne, dass sich das alles... Das ist wirklich schrecklich, ja.
Genau, das heißt Widerhall, das hatte ich wirklich, da hatte ich wirklich halt meinen Opa, meinen Großvater im Gedächtnis, ne, der halt eben auch später dann noch im Krankenhaus auch das nochmal so durchlebt hat. Und also das ist schon so mit der persönlichste Song auch für mich.
Ja, ja, das Album habe ich als sehr intensiv empfunden. Ich selber bin ja auch mit einer Großmutter groß geworden, die mir diese Geschichten auch aktiv erzählt hat. Und wenn du dann auf Deutsch dann auch in diesem Lyrikstil, den ja, finde ich, auch ganz gut aus der Noah-Phase transponiert hat, dann so vorgetragen kriegt, da habe ich schon das ein oder andere Mal heftig geschluckt. Ne? Also das ist momentan eine sehr spannende, also negativ spannende Zeit und ihr habt das echt angemessen eingefangen, sage ich jetzt mal.
Wenn wir jetzt alle die Familiengeschichten auspacken, da muss ich auch noch ganz kurz eine Anekdote zum Besten geben, die da reinpasst. Ich war mit meiner Band, die es lange nicht mehr gibt, damals in Oberhausen-Stärkrade in einem Bunker untergebracht und wir hatten den Raum ziemlich gut renoviert und dann wollte ich den meiner 2017 verstorbenen Großmutter zeigen und die war um keinen Preis in diesen Bunker reinzubewegen. Weil, ich sag mal, als sie das letzte Mal da reingegangen ist, unter Lebensgefahr. Ne? Und wusstest nicht, wie sieht die Welt aus, wenn du wieder rauskommst. Und ja, klar, also ich meine, wie gesagt, die ist auch 2017 gestorben. Da sind jetzt nicht mehr so ganz viele von über, die das mitgekriegt haben. Und die, die noch über sind, die haben nichts mehr zu melden. Ja, Geschichte wiederholt sich, ne? Habt ihr ja schön gesagt. Und
wer hat denn die Texte bei euch geschrieben? Zusammen, getrennt?
Frank und ich zusammen. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, darüber schreiben wir. Oder wir haben ein paar coole Sätze mitgebracht vielleicht auch oder sowas. Aber im Wesentlichen saßen wir zusammen auf der Couch und haben gegrübelt.
Ja.
Ja. Kann man nur den Hut vorziehen.
Ja, finde ich sehr schön. Also ja, auch so diese, also man merkt so über im Verlauf der Platte so von wir leiten ein mit Erde 666, über Widerhall hatten wir jetzt gerade ja schon lange besprochen. Und dann am Ende auch so dieser Trotz, diese Verzweiflung im letzten Song, das ist schon irgendwie cool. Also das macht schon irgendwie Spaß. So. Und nur um das einmal gesagt zu haben, das Anthropozän ist das Zeitalter des Menschen. Ja, da muss ich einmal klug scheißen. Für die, die es jetzt nicht auf die Schnelle googeln können.
Ansonsten nochmal ChatGPT fragen, was hat es damit auf sich? Und das war jetzt gerade also schon hier irgendwie eine traurige Stimmung, ne? Gerade auch mit deiner Erfahrung, mit deiner Großmutter und dann zu merken, dass da nochmal sowas hervorbricht. Aber das ganze Album ist jetzt gar nicht so negativ gemeint. Also das macht schon verdammt viel Spaß, diese Musik zu machen und dann diese Themen in dieser Form rauszuschreien. Das ist auch befreiend. Auch das macht Spaß. Ja, also das ist nichts Negatives, dass man sich danach irgendwie total kacke fühlt, sondern das ist eine Form von Power, von Ermächtigung.
Also für mich war Heavy Metal oder Death Metal oder was auch immer, ne, dass die Musik, die wir alle lieben und hören, die war ja schon immer dazu da, um irgendwie der Realität so ein bisschen zu entfliehen und auch Spaß daran zu haben. Und obwohl diese Musikrichtung in sehr großen Teilen, wenn es jetzt nicht unbedingt Windrose ist, ja, sehr ernste Themen mit sich bringt.
Dann wirst du es je verdauen.
Ich werde Windrose nie verdauen, mein Lieber. Natürlich hat die beim Hören Spaß gemacht, aber dieses Album ist keine leichte Kost, finde ich. Ja, also wenn man das mit euren früheren Phasen vergleicht, die ja sehr poppig waren, ja, dann ist das im Vergleich sehr, sehr schwere musikalische Kost.
Ja, wobei ich kann schon verstehen, wenn ihr sagt, dass da so eine gewisse kathartische Wirkung zumindest für euch drin ist. Ich fand jetzt also zumindest zum Ende hin kann ich da durchaus mitgehen. Also wie gesagt, also diese Wut und dann dieses Trotzige, dieses fast schon so ein bisschen lächerlich wirkende, aber ne, ich bin doch hier die Schöpfung, die Krone der Schöpfung und so, das ist schon, also das ist nicht so mega traurig. Das klar ist das schwer auf eine Art, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie so ein bisschen so, ja genau, Mensch, Idiot.
Ja. Ich habe auch gerade wunderbar auf der Baustelle Trockenbau damit gebaut. Ne? Ich habe die ganze Platte schön runtergehört und mir dabei hier so... Nice.
Ne? Ach, jetzt wo du wieder am Hat's Bauen bist, vorher als du die Scheiße runtergekloppt hast, da musst du noch Heaven Shall Burn ran, ne?
Jetzt wo ich aufbaue, da kommt etwas ja, Intellektuelleres, ja?
Oh!
Ja, sehr schön. Ja, wie sind denn so bis jetzt die Reaktion? Die ist jetzt am 9. Januar erschienen, wenn Spotify mich da nicht anlügt. Habt ihr schon ein bisschen was so an Rezis gekriegt, an Reaktionen von Fans oder Medien oder so?
Ja, wir nehmen jetzt ja den Podcast mit euch auf, ne? Dann kommt das
also bestimmt. Unsere 666 Zuhörer, die werden sich bestimmt freuen.
Ja. Nein, also wir haben uns so ein bisschen geschworen, dass wir so ein paar Dinge als Band nicht mehr so betreiben wollen, wie wir das früher betrieben haben. Nämlich so die Sachen am Band machen, die einfach keinen Spaß machen. Und dazu gehört zum Beispiel das Bemustern von Magazinen oder große Bewerbungsaktionen für Festivals und immer auf Zack sein und mit Leuten irgendwie rumschleimen, um irgendwie einen Support-Gig irgendwo zu kriegen. Und wie gesagt, Rezensionen einsammeln ist halt eine von den Dingen, die wir quasi komplett hinten angestellt haben. Einfach weil uns das überhaupt nicht mehr so kickt.
Naja, sagen wir mal so, wir haben schon eine Rundmail geschrieben und ich hatte da auch eine Website gebaut und so weiter, aber dann ist auch irgendwann gut. Ne? Also wir sind eine Untergrundband, wir haben kein Label mehr, wir machen das für uns. Wie gesagt, will man dann nur noch vor dem Computer sitzen? Ne? Man arbeitet ja. Das heißt, man sitzt sowieso schon vor dem Computer, dann hast du eine Band, was machst du? Sitzt vor dem Computer. Das ist ja irgendwann dann auch so ein bisschen blöd, ne? Ich find's ein bisschen schade für die Platte, die, beziehungsweise die Kassette, also die hätte mehr verdient. Die hätte einen Tacken mehr Reichweite durchaus verdient, aber mal schauen, ne? Also,
naja, wenn es eine bewusste Entscheidung gewesen ist, ne? Dann finde ich das auch nicht negativ. Ne? Also ich habe jetzt mal bei Bandcamp zum Beispiel gespickt, da haben zwei Kommentare stehen da drauf auf der Seite. Wusste gar nicht, dass das geht. Ne? Schreibt einer, ne? Unterhaltsam ist eine große Untertreibung, das ist wirklich großartige Mucke. Der nächste sagt, ich habe es wirklich genossen. Bei YouTube sieht es ähnlich aus.
Anderes, ne? Ja? Also die Magazin ist ja das eine, aber tatsächlich die Leute, die es gehört haben, denen gefällt das sehr gut, habe ich den Eindruck. Und die sagen auch alle, dass oder oft irgendetwas sinngemäß wie, dass es sehr besonders klingt. Eine ganz komische Mischung ist und kann ich total nachvollziehen, finde ich.
Definitiv. Und das ist was ganz Eigenes.
Ich sag mal, 1200 monatliche Hörer bei Spotify ist auch nicht nichts, ne? Also das ist auch schon...
Ja. Die wird auf jeden Fall gehört und das ist sehr schön. Bisschen interessant ist tatsächlich, weil wir auch nicht so im Social-Media-Game irgendwie drin sind, Facebook zum Beispiel zu beobachten, welche Beiträge irgendwie geklickt werden und welche nicht. Und das ist eine interessante Lernkurve, auf die wir eigentlich gar keine Lust hatten. Was wir zum Beispiel festgestellt haben, ist, dass, glaube ich, dadurch, dass wir so lange uns Zeit gelassen haben mit der Platte, wir, glaube ich, tatsächlich einige Fans auch verloren haben von damals, was jetzt irgendwie aber überhaupt nicht schlimm und zu erwarten war auch. Denn man muss sich mal klar machen, als die Noah rauskam und irgendwelche Kids uns da gefeiert haben, die hören jetzt vielleicht komplett andere Musik mittlerweile. Das ist 14 Jahre her, die Noah. Also da kann man, da sei es verziehen, wenn es bei
die hören jetzt Nicki, die hören jetzt Nicki Minaj oder so.
Ja.
So, und was das Social Media Game betrifft, das du gerade angesprochen hast. Jungs, das ist doch scheiße. Ich meine, ihr kennt ja, das doch selber auch. Ihr steht ja jahrelang im Proberaum rum, übt, ja, komponiert, nehmt etwas auf für Tausende und Abertausende von Euros. Dann kommt noch Artwork und so weiter. Ihr bringt das raus, ihr macht diese Nachricht, 10 Likes. Dann waren Lippi und ich, wir waren im Urlaub, ja, sitzen da in so einem Pool rum, halten dann dämlich grinsend unseren Aperol in die Kamera. 50 Likes. Das ist doch scheiße.
Das ist wirklich scheiße. Und ich kann das so nachvollziehen. Ne? Ich habe mit meiner Band ja auch gerade wieder angefangen, Mucke zu machen. Ne? Dann gibst du dir richtig Mühe. Das erste Video hast du dann noch so beworben, dass du dann irgendwie 100 Likes gekriegt hast. Und dann gibst du dir nochmal 2 Monate richtig Mühe für einen zweiten Song und auf einmal kriegst du nur noch 30 Likes, ne? Und du denkst dir, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und dann liest du nach und kriegst einfach mit, dass dieser Algorithmus dich so knallhart bestraft, wenn du nicht jeden Tag irgendeine Scheiße postest. Das riecht mich auch so auf. Also ich kann das so gut nachvollziehen.
Ja, ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Also wenn ich mir das immer so angucke, jetzt hier auch mit dem Podcast, da bin ich immer ganz froh, dass Stefan sich da im Großen und Ganzen drum kümmert. Wobei wir dann ja auch mittlerweile dazu übergegangen sind, dass unsere Episodenbilder sind ja immer so AI-Slop hauptsächlich. Wobei jetzt hier das letzte, beziehungsweise jetzt, wenn die Folge rauskommt, das vorletzte, was wir da gemacht haben, da bin ich immer noch sehr stolz drauf.
Auf unsere Star Wars Hommage. Drei Tage knallhart gelacht.
Ja, aber es ist super schwer, ne? Also ich meine, wir sind jetzt auch ein akustisches Medium, wir haben jetzt auch keinen YouTube-Kanal oder so. Was, ich meine, ihr als Musiker, gut, da macht man vielleicht mal ein Musikvideo, aber es ist halt auch eher eine akustische Sache und da sind die sozialen Netzwerke meiner Meinung nach nicht so richtig drauf vorbereitet. Also was willst du machen? Also Musik ist halt auch schon eine sehr aktive Sache. Podcast würde ich fast sagen noch mehr. Da brauchst du fast noch mehr Aufmerksamkeit, wenn du das genießen willst. Und dann jetzt irgendwie auf Instagram immer irgendwelche Fotos veröffentlichen oder auf Facebook irgendwelche Texte rausknallen. Auf Twitter ist sowieso kein Mensch mehr, aber dann eben Mastodon oder so. Also mir fällt da auch nichts ein, ehrlich gesagt. Und dann irgendwie zum 100. Mal wieder irgendwie so ein 20-Sekunden-Snippet aus der aktuellen Episode. Da habe ich auch keinen Bock drauf auf die Arbeit, ehrlich gesagt. Also dann erstmal die Stelle suchen, die dann passt, die dann nicht scheiße ist. Und gut, ich weiß jetzt so mit Musik, keine Ahnung, also als ich damals mit meiner Band unterwegs war, gab es jetzt schon Social Media, gab es auch schon Instagram und so. Aber ich hatte das Gefühl, dass das wesentlich weniger noch eine Rolle gespielt hat als jetzt heutzutage. Und wie gesagt, mir fehlt immer der optische Aspekt so. Also was willst du da machen? So jetzt zum 30. Mal jetzt hier das Artwork posten von der Erde 666, so.
Ja, du musst halt Content machen.
Ja.
Und dann machst du irgendwann den Content für die Plattform und bewegst dich halt immer weiter weg von deinem eigentlichen Kernding, deinem Kernprodukt. Ja. Na, so ist es nun mal.
Und wir sind ja auch
also Menschen. Halt.
Was interessiert uns denn das 25. Bandfoto, was irgendeine Band raushaut?
Ja.
Das interessiert uns ja persönlich auch gar nicht als Konsument aus der Sicht. Und da ist es natürlich noch viel schwieriger, das dann selber irgendwie überzeugend zu machen für niemanden, weil das interessiert ja wirklich keinen.
Umso schöner finde ich das einfach, dass ihr das knallhart guerillamäßig dann komplett analog alles gemacht habt und diese 50 Kassetten in diese 50 selbst gebastelten Päckchen gepackt habt. Ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut. Ist wirklich knallhart geil geworden und der Aufwand hat sich definitiv gelohnt.
Ja. Nein, das freut mich.
Ja. Wie sieht's denn bei euch so an der Live-Front aus? Ich habe euch das letzte Mal gesehen in Oberhausen, Merlwete. Wann war das, Stefan? Das war irgendwann im Herbst, ne?
August, glaube ich.
Ach, September, August. Doch im Sommer tatsächlich schon, ja. Aber so um den Dreh auf jeden Fall. Ist schon ein bisschen was her. Er hat mir sehr gut gefallen. Fand ich eine mega gute Show. Hat richtig Bock gemacht. Ja, also der ganze Abend war cool. Ich glaube, ihr wart Headliner, ne? Ich glaube, ihr wart die Letzten. Und das hat schon sehr gerockt. Und ja, wo kann man euch denn so sehen, wenn man will?
Ja, wann kommt der Podcast raus?
Hoffentlich bald, aber ich schätze mal so Mitte Februar.
Wir nehmen so zwei bis drei Wochen vorher auf. Das schneidest du natürlich.
Ja gut, wir spielen am 14.02., das ist in 12 Tagen in Münster.
In Münster? Ich weiß
nicht, ob das da pünktlich noch rauskommt. Ansonsten, vielleicht müsst ihr heute Abend dann noch nach Münster fahren. ansonsten haben wir tatsächlich kaum konkrete Live-Pläne. Wir haben was in München in Aussicht und wir wollen uns auch noch mal irgendwie selber was Größeres mal wieder organisieren. Wir haben ja keine Release-Party gemacht mit der Platte.
Dann sagt mal Bescheid, wenn ihr noch einen Support braucht oder so, oder Berichterstattung. Beides.
Sag ich Bescheid. Ja, ich war jetzt eigentlich auch nur noch mit so einem Typen namens Stefan Wieker im Kontakt. Also müssen wir mal gucken.
Das ist halt auch wieder so eine Sache. So, wir nehmen gerne jede Show, die uns irgendwie angeboten wird, aber wir haben halt auch nicht mehr wirklich viel Lust, hunderte und aberhunderte Bewerbungen rauszuschicken, in der Hoffnung, dass irgendwelche Festivals anbeißen, die dann alle noch möglichst individualisiert machen, die Bewerbungen. Und auch das ist so eine Sache, so ein bürokratischer Akt vom PC, den man als Band so machen muss, aber der macht uns einfach keinen Spaß und deswegen.
Ja, oder so Band-Contests oder so. Wir
spielen für jeden gerne.
So Band-Contests, so richtig verzweifelt irgendwo gucken und dann ein bisschen noch vor irgendwie 50 Karten
Zwangsabnahme
und so. Das macht so richtig Bock, ja. Das ist doch irgendwie so
ein bisschen vielleicht drüber. Konzepte, ne? Ja. Da können wir irgendwann auch nochmal gerne drüber reden. Diese ganze Abzocke-Scheiße auch mit Magazinen
und ja.
So. Emergenz und so was, ne? Das war schon,
ganz, ganz schrecklich.
Ja. Ich glaube, den Mist gibt's immer noch, ey. Aber ja gut, ich meine, solange die Leute da mitmachen, ne? So.
Aber ihr könnt euch das ja auch so ein Stück weit schon herausnehmen, weil ihr habt ja eigentlich schon alles erlebt, was man so erleben möchte, außer einer Welttournee.
Was meinst du?
Ja, ihr seid regelmäßig auf Tour gewesen, vor Anno-Tuck-Jahren, glaube ich, habe ich so noch im Kopf.
Naja, sagen
wir
mal so.
Ihr habt ein Label gehabt, also nicht ihr habt ein Label gehabt, ihr wart bei einem Label. Dann ist man doch
satt, was vor 10 Jahren war, ne? Was vor 10 Jahren war, das ist halt nun mal lange, lange vorbei. Ja, das heißt, es geht schon darum, was macht man jetzt? Nee, wir müssen uns schon mal um ein, zwei Konzerte kümmern. So ist es nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, das klingt jetzt so, als würden wir auf nichts Bock haben, würden nichts machen. Haben wir schon. Ne? Aber es ist halt, ihr kennt das ja selber, ne? Allein diesen Podcast zu machen. Wir sind ja leider alle erwachsen.
In Lohn und Knechtschaft.
So, ne?
Manchmal das auch Familie.
Bedeutet,
ne?
Dann zu sagen, ich möchte jetzt in einen Modus kommen, in dem ich irgendwie poetisch bin, ne? Also dass dieser kreative Geist über mich kommt, in dem ich mich da irgendwie drin verliere, wo ich da wirklich viel versuche, wegwerfe, neu mache. Das kostet einfach so viel Zeit. Und es hat uns sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet, uns in dieses Erde666-Projekt jetzt wieder hineinzukämpfen. Das hat lange gedauert.
Wie lange habt ihr da dran gesessen? Insgesamt so?
ich war während der Pandemie war ich im Studio.
Ach du liebe Güte.
Das ist schon. Also jetzt kommt es ein bisschen raus. Ne? Also das hat uns fast zerbrochen, Alter. Ne? Also das war kein Zuckerschlecken, sich da wieder zurückzukämpfen in diesen Prozess. Aber dann hat irgendwann wieder auch gemacht und hat immer mehr gerollt und dann wollten wir noch ein Video haben und noch ein cooles Artwork und das musste dann auch noch. Ne?
Wer hat denn das Video zu Erde 666 nicht, ja, egal. Wer hat das denn gebaut, gebastelt, geschnitten,
erfunden? Die hat beide nicht gemacht, also auch das Anthropozän-Video habe auch ich gemacht.
Sexy. Da hast du auch nicht unerheblich wenig Arbeit reingesteckt, wenn man sich dazu anguckt.
Ja, das war tatsächlich ganz schön viel Arbeit. Ich kann mich in Videoarbeit ganz gut drin verlieren und das macht mir sehr viel Spaß. Aber tatsächlich war das viel Arbeit. Und das sagt man immer so bei der Probe, ja, dann machen wir noch ein Musikvideo. Nipi, du kannst ja ein Musikvideo. Ich so, ja, kann ich machen. Hab schon eine gute Idee. Und dann denkt man sich, ja, cool. Und dann sitzt man da anderthalb Monate jeden Tag Stunden dran und denkt sich,
Was machen die anderen eigentlich?
Hat sich gelohnt, mache ich gerne und will ich wieder tun.
Ja, wir wollten es auch
also
simpel angehen lassen, ne? Aber dann musste ja jede Sekunde ein neuer Schnitt rein.
Ja.
Aber irgendwie ist es dann doch eskaliert.
Ja, absolut eskaliert.
Also habt ihr ungefähr 5, 6 Jahre an dem Album jetzt lang gesessen, wenn ich das jetzt mal so
rekapituliere. Ja, man kann jetzt, wie gesagt, nicht sagen, dass wir die ganze Zeit permanent daran gearbeitet haben, weil, wie gesagt, diese ganzen Veränderungen der Lebensumstände halt irgendwie kamen. Ne? Man hat angefangen, die Platte zu schreiben, da hat man noch studiert irgendwie und mittlerweile bauen Leute Häuser und kriegen Kinder und heiraten und der ganze Kram. Und da ist man dann froh, wenn man einmal in der Woche es schafft, sich für 3 Stunden im Proberaum zu stellen, ein Bierchen zu trinken und ein bisschen laut zu sein. Aber viel mehr Ressourcen sind da teilweise für die Band dann halt auch nicht da. Insofern die meiste Arbeit dann in so wirklich kleinen Häppchen passiert. Da hat man sich mal hier 2 Stunden getroffen und was gemacht oder man ist mal irgendwie 2 Tage ins Studio gegangen und hat irgendwie ein Instrument mal gemacht oder hat man sich mal hingesetzt und mal keine Ahnung, die Gesangsspuren editiert und das hat sich dann aber wieder über 2 Wochen gezogen, weil man halt einfach nicht dazu kommt, weil man im anderen Leben halt so viel zu tun hat. Also es war nicht permanent busy und jede Menge Revision und Revision, sondern wir haben kontinuierlich in kleinen Schritten einfach dran gearbeitet.
Ja, aber das ist schon krass.
Da muss man auch sagen, da verlässt einen teilweise dann aber auch so ein bisschen die Motivation, weil die Fortschritte so kleine Baby-Steps sind, dass es einfach nicht so Spaß macht. Jetzt würde ich aber sagen, so die letzten 1,5 Jahre, also die Zielgerade irgendwie zu sehen war und ja, so diese ganzen verschiedenen Aufgaben wie Video und sowas dann auch kam und Video drehen halt auch, für Anthropozän haben wir ja auch gedreht. Also da kamen coole Aufgaben oder das Artwork sich ausdenken und so. Und da kam dann jetzt auch wieder so ein bisschen Feuer und Flamme auch wieder zurück und rein.
No. Ich finde, man muss dranbleiben und man sollte sich wirklich auf so einen Zeitraum auch fixieren und da darf dann einfach auch nicht dieser Schlendrian rein.
Ja.
Ja. Und durch Covid ist das wahrscheinlich dann halt einfach so total krass gezerrt worden und die nächste Scheibe, die wird bestimmt dann so ein Halbjahresding oder so.
Habt ihr denn gerade Motivation, die nächste Scheibe anzugehen oder sagt ihr, boah, nee, jetzt erstmal Ruhe?
Nee, ich habe tatsächlich schon ein bisschen geschrieben. Also ich habe so 5 bis 6 Songs, die wieder, wie wir vorhin schon besprochen haben, halt so quasi fertige Songs sind, die aber halt noch durch die schwere Jury meiner Band müssen.
Ist das denn dann die nächste Schaffensphase, die dann eher in Richtung
Schlager-Pop
oder so geht?
Oder Hip-Hop oder so.
Im Moment scheint es wieder ein bisschen schneller zu werden.
Ja, da wäre ich auch nicht abgeneigt, das mehr zu hören, irgendwann.
Ja. Ja, cool.
Ja, das heißt, ne, nach einer 10-jährigen Pause und einem Stoner-Album wird es jetzt wieder ein bisschen schneller. Kann ja jeder aber auch so ein bisschen kombinieren, woran das alles so liegen könnte. Auch.
Nein, ja, aber schön. War dieser krasse, ich nenne ihn jetzt mal krass, war denn dieser krasse Genrewechsel ein Thema in der Band? Also hat man da lange drüber diskutiert oder haben alle mitgezogen oder war das halt so eine Schaffensphase, wo sich das dann ergeben hat, einfach über die Jahre hinweg, dass alle sich damit dann arrangiert haben, oder wie kann man sich das vorstellen?
Das müsst ihr aus eurer Sicht vielleicht beschreiben.
Ja, also aus meiner Sicht kann ich sagen, es wird halt gegessen, was auf den Tisch kommt, ne? Und nee, also wir interessieren uns natürlich schon auch weiterhin für Musik und wir gehen ja auch zusammen auf Konzerte und dann macht man halt auch so einen Wandel durch und interessiert sich für andere Sachen, vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht eine Marke hast und diese Marke dann musikalisch irgendwie bedienen musst. Nein, das ist jetzt der Sound, da darf man nicht von abweichen. Das wäre natürlich auch viel zu doof für so eine kleine Band, wie wir es sind. Da kann man halt einfach machen, wie es halt einfach es passiert. Ne?
Ja.
Ich finde halt einfach krass, als jemand, der euch halt so lange kennt, auch wenn das jetzt so ein Stilwechsel war, ich habe es trotzdem wiedererkannt und ich wusste sofort, das ist diese Band. Weil Niklas einfach diesen einen eigenen Schreibstil hat. Eine gewisse Art von Akkordfolgen, die da irgendwie drin ist oder so.
Ja, ja. Und das etwas kitschig Schöne, ja.
Genau.
Ja, das habe ich jetzt auf der Grimm so ein bisschen vermisst hier und da. Da gab es einige Songs, denen ging so ein bisschen diese Schönheit, da fehlte das so ein bisschen. Aber auf der neuen Platte ist sie tatsächlich dann drauf und hat so ein bisschen diese Kitsch-Momente, also gerade Nihilist zum Beispiel zum Ende hin.
Ja. Ja, ich würde so langsam das Ende einleiten wollen. Ich würde mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns zu quatschen und unter eurer Brücke rausgekommen seid und ein Mikro gefunden habt. Nein, wir haben ja gerade schon geklärt, dass ihr keine Berufsmusiker seid, deswegen habt ihr vermutlich auch ein Haus und ein Dach über dem Kopf und so. Im Gegensatz zum Stefan, der hat gerade zwei von
ja. Ja. Ja, ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das macht super Spaß.
Ja, voll.
Ja. Also danke für die Platte, die Kassette, die ihr mir zugeschickt habt. Die hat mir wirklich die letzten Wochen voller amerikanischem Bullshit-Bingo weltweit versüßt oder erträglicher gemacht, sagen wir es mal so. Ja. Ach Gott. Wir müssen mal so einen Politik-Podcast machen, Hoshi.
Oh ja, bitte. Da können wir die andere deutschsprachige Band, die wir demnächst besprechen, die ist ja auch eher politisch und ja. Dann kriegen wir bestimmt ganz viel liebe Mails, wenn wir das machen.
Hundertprozentig.
Wir haben jetzt das erste Mal ein bisschen negative Kritik gekriegt tatsächlich. Da können wir gar nicht mit umgehen. Das haben wir vorher noch nie gekriegt.
Inwiefern?
Die negative Kritik war, dass wir zu negativ gewesen sind.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich
haben aber ehrlicherweise gestehen, dass man das manchmal auch einfach ist.
Ja, und recht hatte er ja trotzdem, also das stimmt ja. Also wir haben die aktuelle Folge, die jetzt gerade noch aktuell ist, da haben wir ein bisschen über High- und Lowlights des vergangenen Jahres geredet und wir haben uns ein bisschen sehr an den Lowlights festgebissen und das hat dann für schlechte Laune bei dem einen oder anderen
gesorgt. Ein bisschen gerantet.
Und das stimmt
auch. Es macht halt dummerweise auch sehr viel Spaß.
Ja, das ist so. Ja, und wenn man dann einmal da so drin ist in so einer Negativitätsspirale, dann kommt man da auch ganz schlecht wieder raus.
Aber wenn man ehrlich ist, die meisten Menschen, die Podcasts hören, die hören ja Podcasts, um so ein bisschen dieser Welt da draußen zu entfliehen. Und wenn du dann die ganze Zeit negativ sprichst, ne?
Naja, ist so. Ja.
Dann, ja, zieht man das schon, zieht man die Leute schon runter. Und deswegen war das schon einigermaßen berechtigt.
Ja. Aber gut, dann wissen wir, warum ihr heute so positiv wart.
Ja, ich bedanke mich nochmal und dann würde ich, falls Stefan nichts mehr hat, euch das letzte Wort überlassen und vielen Dank an Cadaveric und liebe Hörer, hört euch die Erde 666 an. Sehr coole Scheibe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man muss ein bisschen in der Stimmung sein, aber wenn man das ist, dann habt ihr da echt was Cooles auf den Ohren. In diesem Sinne sagt der Hoshi, ciao.
Ja, Cadaveric verabschieden sich auch nochmal. Wie gesagt, von ganzem Herzen vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Bock habt, hört mal rein, da lasst irgendwo einen Kommentar oder sonst was. Würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag oder wann auch immer oder wo auch immer ihr das hört. Ciao!